Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Im Tennis steht die nächste Generation kurz vor der Wachablösung.
Beim VfL Wolfsburg ist die Hoffnung zurückgekehrt.
Beim FC Bayern geht's zu wie in der Kreisliga.
Und beim DHB wagt Alfred Gislason den kompletten Umbruch.
Ja, da sind sie am heutigen Dienstag. Unsere Themen, die Stand jetzt um 7.07 Uhr das Zeug zum Tagesgespräch haben. Wir haben ein paar Meinungen zu diesen Themen, liefern euch Hintergründe und natürlich auch Top und Flop des Tages und ein Ereignis des heutigen Tages in der Sportgeschichte. Und da geht's um die Geburtsstunde des Cheerleadings.
Nicht unumstritten mittlerweile, aber dazu kommen wir dann gleich. Erstmal einen schönen guten Morgen zu Stand jetzt, dem ersten Sportpodcast des Tages. Wie ihr hört, haben wir auch heute wieder in Zusammenarbeit mit den Kollegen des Sportinformationsdienstes SID eine ganze Menge auf dem Zettel. Andreas Wurm hier.
Und Malte Asmus. Und ich warte sehnsüchtig auf die Wachablösung im Tennis.
Ja, da geht's dir ja wie Boris Becker, denn der hält es nur noch für eine Frage der Zeit, bis es endlich passiert. Bis nicht mehr Novak Djokovic oder ganz oben in der Weltrangliste steht, sondern einer der jungen Verfolger, Daniel Medvedev zum Beispiel oder Stefanos Tsitsipas oder Alexander Zverev.
Ja, zum Beispiel auch der, die sind alle knapp 10 Jahre jünger als der Joker und ihnen sollte ja letztlich auch irgendwann mal die Zukunft gehören. Und was sie können, das haben sie im Spätsommer und Herbst diesen Jahres ja schon bewiesen, beziehungsweise sind gerade dabei, das zu beweisen. Und sie haben sich in der Weltrangliste ja auch etabliert, auch die letzten großen Turniere gewonnen.
Ja, und während Djokovic zuletzt mehrfach nur der zweite Platz blieb, seine Saison, die ja so stark begann mit 3 Grand-Slam-Titeln und hinten raus dann doch super enttäuschend eigentlich für ihn. Zu Ende ging natürlich auf hohem Niveau, muss man da immer noch sagen. Und mit Leistungen, die ihm immer noch, bei denen er immer noch im Favoritenkreis ist. Aber er ist offensichtlich nicht mehr unantastbar.
Nee, die Niederlagen bei den Olympischen Spielen gegen Zverev zum Beispiel oder in New York gegen Medvedev, die haben deutlich gezeigt, der Junge ist verwundbar. Na, jung, 34, aber gut, der, für mich immer noch jung, aber der ist verwundbar und die Nachfolgedebatte, die wird natürlich jetzt ordentlich befeuert. Und wenn er tatsächlich als offensichtlich Impfgegner wegen der Einreisebestimmung gar nicht zu den Australian Open kann, da gar nicht antreten wird können, ja, da ist die Wachablösung vielleicht sogar näher, als man immer gedacht hatte.
Stand jetzt. Aktuell.
Wachwechsel, gutes Stichwort, gab es auch beim VfL Wolfsburg. Ne? Florian Kohfeldt für Marc van Bommel, der Wechsel der letzten Woche. Tja, und jetzt ist bei den Wölfen plötzlich die Hoffnung wieder groß, dass es doch noch was werden könnte mit dem Überwintern in Europa. Das sah zwischendurch nicht so gut aus. Jetzt glaubt man zumindest wieder dran. Dieser Sieg da bei Leverkusen, der Wolfsburger am Sonntag, der hat Mut gemacht.
Ja, der Sieg, der war wichtig für die Moral. Aber was Wolfsburg in Leverkusen schon auch in die Karten gespielt hat, war, dass Leverkusen auch richtig schlecht war. Und dazu kam dann auch noch der typische neue Bieseneffekt, von dem hat Kohfeldt sicher auch profitiert, Kohfeldt und sein Team, aber sportlich hat er ja auch ein paar richtige Entscheidungen getroffen.
Ja, das kann man wirklich sagen. Diese Einwechslung von Paulo Ottavio zur Pause, das war ein ziemlich guter Schachzug offenbar. Der hat Schwung ins Spiel der Wolfsburger gebracht und er war ja auch aktiv an den beiden Toren beteiligt, die dann die Entscheidung gebracht haben. Und für defensive Stabilität hat er auch noch gesorgt.
Ja, aber insgesamt machte Wolfsburg einen viel besseren Eindruck als noch in den letzten Wochen mit Marc van Bommel. Haben gegen den Ball sehr konsequent und mit hoher Intensität gearbeitet.
Insgesamt viel mehr und viel besser gearbeitet auf dem Feld als noch in den Wochen zuvor. Aber man muss auch sagen, Kohfeldt hat das auch hingekriegt, da eine taktische Ordnung reinzubekommen und hat ihnen eine verordnet, in der genau das funktionieren kann, was die Mannschaft eben kann und dass es nicht nach hinten losging. Also Absicherung beim Vorwärtsverteidigen zum Beispiel, das war unter Van Bommel auch nicht so sattelfest. Jetzt bei Kohfeldt, da hat das gepasst. Da hat die Umstellung auf die Dreierkette sicherlich ein bisschen was bewirkt und es gab nicht nur Taktik, sondern auch psychologisch natürlich Sicherheit für die Wölfe.
Ja, und Kohfeldt hat auch die richtigen Worte bei der Ansprache an die Mannschaft gefunden, heißt es zumindest aus dem Team. Er habe sie an die eigenen Stärken erinnert, aufgefordert, wieder Präsenz zu zeigen auf dem Platz und die muss Wolfsburg heute auch gegen Salzburg zeigen. Wohl wieder mit Wout Weghorst.
Ja, den hat Kohfeldt ja schon im Vorfeld stark geredet bei internen Gesprächen. Letzte Woche ganz viel mit ihm schon telefoniert, obwohl er da ja eigentlich noch gar nicht zur Verfügung stand. Aber er hat ihn eingeweiht in seine Ideen, ihm eben das Gefühl gegeben, dass er wichtig ist für die Mannschaft. Und das ist natürlich etwas, was so ein Spieler dann vielleicht auch mit Leistung dann zurückzahlt. Vielleicht heute auf dem Platz als Einzelspitze oder mit Matcher, der aus der zweiten Reihe kommt, dann in Kombination, aber vielleicht ja auch als Doppelspitze neben Matcher. Von diesem Duo auf jeden Fall. Da hat sich Kofeld ganze Menge Wucht versprochen, vielleicht sogar fürs Spiel heute.
Ja, aber über die Sturmbesetzung wird er erst kurz vor dem Spielfinal entscheiden. Da wird er sich natürlich nicht in die Karten gucken lassen. Aber dass er zwei starke Stürmer zur Verfügung hat, ist neben dem Sieg in Leverkusen die zweite gute Nachricht für die Wölfe vor dem richtungsweisenden heute Abend, vor dem richtungsweisenden Spiel gegen Salzburg in Sachen Überwintern. Du hast das angesprochen, in Europa.
Top und Flop.
Top des Tages ist Kanutin Edina Müller, denn der wird zwei Monate nach ihrer Goldmedaille bei den Paralympischen Spielen in Tokio eine besondere Ehre zuteil. Die 38-Jährige wird nämlich von Hamburgs ersten Bürgermeister Peter Tschentscher und Sportsenator Andi Grote im Hamburger Rathaus empfangen und da darf sie sich dann für ihre enormen sportlichen Verdienste ins Goldene Buch der Stadt eintragen. Und Flop des Tages sind sogenannte Fußballfans, denn weil die sich nicht benehmen können, hat die FIFA mehr als 50 nationale Fußballverbände jetzt stellvertretend bestraft. Die FIFA sanktionierte dabei insbesondere diskriminierendes Verhalten der Zuschauer und Verstöße gegen Sicherheitsvorschriften, wie beispielsweise das Werfen von Gegenständen. Besonders negativ aufgefallen die ungarischen Anhänger, wir haben an dieser Stelle schon mal berichtet. Gegen deren Verfehlung ist das Missachten der Maskenpflicht, das französische Fans sich geleistet hatten, eher noch ein Kavaliersdelikt.
Stand jetzt aktuell.
Der Deutsche Handballbund, der startet Freitag und Sonntag mit zwei Testspielen gegen Portugal. Ja, in sowas wie ein neues Zeitalter, kann man fast sagen. Mit einem rund erneuerten Kader und einem Umbruch, wie ihn das deutsche Handball seit Jahren nicht erlebt hat.
Kein Uwe Gensheimer, kein Hendrik Pekeler sind dabei, das war klar. Aber etwas überraschend kam dann doch, dass auch weder Andreas Wolf und Silvio Heinevetter noch Julius Kühn und Kai Häfner nominiert wurden.
Und das waren immerhin vier langjährige Stammkräfte, aber Alfred Gislason hat die gar nicht erst eingeladen, hat stattdessen sechs Grünschnäbel und mit Julian Köster und Hendrik Wagner sogar zwei Zweitligaspieler geholt und Porto-Legionär Djibril Mbengue, der ist auch mit dabei, der wurde auch nominiert, aber Gislason hat diese Entscheidung auch begründet und gesagt, diese Nominierung, das ist das, was im Moment so das Beste im deutschen Handball ist. Das ist der Kader, der die Leistungsbereitschaft und das Leistungsvermögen im deutschen Handball und auch die Perspektive, die der deutsche Handballsport hat, am besten widerspiegelt. Und deshalb, er hat den stärksten zur Verfügung stehenden Kader. Stand jetzt, sagt er.
Naja, also Paul Drucks und Fabian Wiede fehlen verletzt. Patrick Winczek aus familiären Gründen nicht dabei, aber sonst fällt auf, dass kein Kieler mehr mit dabei ist. Dagegen sind zwei Profis vom Tabellenführer SC Magdeburg dabei und das größte Kontingent stellt Leipzig.
Also kann man wirklich sagen, das ist ein Neustart, den Gislason da probiert, den er wagt, der schon wirklich komplette personelle Umbruch. Ja, und jetzt müssen diese Auserwählten aber zeigen, dass das auch wirklich stimmt, was er sagt, dass das das Beste ist, was er zur Verfügung hat. Sie haben jetzt die Chance zu zeigen, dass sie ihre Nominierung auch verdient haben. Und Gislason am besten gar nicht erst drüber nachdenken lassen, dass er vielleicht so Leute wie Wolf oder Häfner doch wieder zurückholen könnte.
Ja, und einer dieser jungen Wilden, die jetzt kommen, muss sich zudem als neuer Kapitän herauskristallisieren. Den will Gislason jetzt auch während des Lehrgangs dieser Tage berufen, damit die Vorbereitungen auf die Europameisterschaft 2022 dann richtig anrollen kann. Im Januar trifft die deutsche Mannschaft in der EM-Vorrundengruppe D in Bratislava auf Belarus, Österreich und auf Polen.
Heute in der Sportgeschichte.
Heute vor 123 Jahren wurde in den USA das Cheerleading geboren.
Und der erste Cheerleader war ein Mann und hieß Johnny Campbell. Campbell studierte Ende des 19. Jahrhunderts in Minnesota und liebte sein Footballteam so sehr, dass er an diesem denkwürdigen 2. November 1898 während eines Spiels über die Absperrung aufs Feld kletterte und die Mannschaft anpeitschte.
Ja, Campbell, der tanzte, der sang, das Publikum hat er damit elektrisiert, die taten sie ihm nämlich nach und diese neuartige Form der Anfeuerung, die hat sich dann wie ein Lauffeuer unter den Studenten des Landes verbreitet, das haben die alle nachgemacht Und ja, damit war das Cheerleading geboren.
Ja, und ist heute längst eine eigene Sportart geworden mit Elementen des Turnens, Akrobatik, des Tanzes. Es gibt die Cheers, es gibt die Anfeuerungsrufe, Stunts, Pyramiden, Jumps, Motions, all das ist mit dabei.
Ja, und es gibt Debatten, denn nach Campbell und seinen männlichen Cheerleader-Kollegen kamen dann irgendwann plötzlich eher leicht bekleidete Frauen.
Naja, und das ist bis heute oder jetzt gerade heute wieder ein ziemliches Thema. Beim Basketball-Bundesligisten Alba Berlin wurden die Cheerleader 2019 als aus der Zeit gefallen, aus dem Programm verbannt. Und man muss sagen, diese Cheerleading-Mädels, die waren, und Jungs, denn die Akrobatiknummern, die werden auch von Jungs gehalten und von Jungs getragen, sind eine der besten Cheerleading-Teams, die es in Deutschland überhaupt gab. Das war für diese Mannschaft schon ein herber Verlust. Also nicht für die Basketballer, sondern für die Cheerleader.
Ja, aber als Sportart sind sie ja noch dabei, nur eben nicht mehr zum Anfeuern. Ja. Aber dabei ist diese Idee des Cheerleadings von der Idee weit mehr als nur ein echter Hingucker für gelangweilte Zuschauer zu sein. Also das ist es ja eigentlich nicht. In der modernen Variante, du hast es eben ja auch schon gesagt, das ist eigentlich richtiger Sport. Da haben die Ultras in den Fußballstadien, ja, wenn man das ganz streng mal sieht, auch ein Cheerleader, der ist weniger sportlich. Das ist ein Kapo und der sitzt einfach nur auf dem Zaun und brüllt rum.
Ja, ja, aber auch er ist ein Nachfolger von Johnny Campbell, ja. Denn auch die früheren Cheerleader in den USA hatten
ein Megafon in der Hand.
Er hat ein Megafon. Ja, und viele spätere US-Präsidenten waren in ihrer College-Zeit auch Cheerleader. Also das scheint ja dann auch etwas zu sein, dass du nachher Vorturner einer Nation dann bist.
Aber
also
nicht der Trump, oder? Nein.
Ich wollte gerade sagen, der Orange war es nicht, aber so auch bekannte Menschen wie Dwight D. Eisenhower, Franklin Roosevelt, Ronald Reagan und auch George W. Bush.
Ah, richtige Präsidenten also. Okay.
Ja, also einige davon.
Stand jetzt aktuell.
Aber richtiger als der Idiot mit dem Golfschläger auf jeden Fall. Kommen wir zum anderen Thema. Die Bayern, die könnten heute Abend mit einem Remis gegen Benfica das Minimalziel Achtelfinale in der Champions League erreichen. Bei einem Sieg wäre ihnen sogar der Gruppensieg kaum noch zu nehmen.
Heute Abend kann man die Bayern also kicken sehen, auch wieder mit Julian Nagelsmann auf der Bank. Und wer Hintergründe zu den Bayern sehen will, der kann sich auch noch die neue Bayern-Doku auf Amazon angucken. FC Bayern Behind the Legend geht heute an den Start.
Was einen da genau erwartet und warum das etwas für Bayern-Fans, aber auch für Nicht-Bayern-Fans ist, das hat Mario Kottkamp, einer der Producer dieser Serie, bei unserem Kollegen Christian Sprenger im Podcast Sprenger spricht Media and Sports erzählt.
Was sehen wir denn? Folge 1 zum Beispiel.
Folge 1 ist ein bisschen speziell, weil wir da erstmal anfangen und uns der Frage widmen, was ist denn der FC Bayern? Das sieht man auch im Trailer schon wunderbar. Da haben wir großartigen und wirklich aufwendigen Dreh gehabt mit den großen Köpfen des FC Bayern. Uli Hoeneß, Oliver Kahn, Herbert Hainer, Karl-Heinz Rummenigge, Hasan Salihamidžić, die uns erstmal erklären, was ist denn der FC Bayern aus ihrer Sicht. Wir gehen natürlich auch zurück. Diese ganze Folge ist Gerd Müller gewidmet oder alle Folgen, weil er natürlich in der Produktionszeit gestorben ist. Wir konnten mit ihm auch nicht mehr drehen. Deswegen gibt es vorne im ersten Teil ein Foto. Und der erste Teil fängt ja auch mit einem Cold Opening an und das ist eigentlich die Szene der Saison für uns gewesen. Hansi Flick kommt im Spiel oder nach dem Spiel Wolfsburg in die Kabine und erzählt seiner Mannschaft, Freunde, ich höre auf. Und ich glaube, da waren wir selber dabei und das war schon touchy der Moment, so, weil die ja schon auch eine enge Bindung hatten, zwar nur anderthalb Jahre zusammengearbeitet haben, aber es war ja schon eine spezielle Zeit. Und den Moment dann abbilden zu können, das war für uns von vornherein klar, dass das die erste Szene in allen Teilen sein muss. Und dann, wie gesagt, erzählen aber erstmal die großen Herren etwas über den FC Bayern und warum, wieso, weshalb. Also es ist nicht nur eine Lobhudelei, sondern wir haben schon versucht, ausgewogen diese Saison und die Themen auch darzulegen.
Wer waren denn so die größten Skeptiker im
Verein? Es war am Anfang nicht ganz so easy, Hansi Flick davon zu überzeugen. Aber wie wir jetzt alle wissen, war er natürlich auch gedanklich schon in einer Phase, wo er möglicherweise seit Wochen für sich selber schon drüber nachgedacht hat, ob er das alles braucht beim FC Bayern. Und am Ende war er eigentlich einer der größten Befürworter des Projekts. Also das hat sich komplett gewandelt innerhalb von 3-4 Monaten, weil er auch gesehen hat, dass unser DOP da sehr feinfühlig war. Und wenn gesagt wurde, pass mal auf, mach die Kiste mal aus, dann haben wir das auch gemacht. Aber es gibt viele Momente, wo wir draufgehalten haben einfach. Und das ist dann schon spannend zu sehen, dass so eine Fußballmannschaft wie der FC Bayern, zu dem Zeitpunkt die erfolgreichste Mannschaft der Welt, im Grunde auch nicht viel anders tickt als eine Kreisligamannschaft. Natürlich haben sie viel mehr Staff drumherum, viel mehr Geld und sie trainieren häufig und haben mehr Talent. Aber von der Art und Weise, wie sie agieren, und das sagen sie auch selber, sind sie nicht so viel anders als eine Kreisliga-Truppe. Und das ist zum Beispiel das, was mich sehr befriedigt hat. Also diese Welt ist gar nicht so viel anders und so bunt und so weiß ich nicht, so abgehoben, wie man immer so meint. Sondern das ist schon auch, da wird mit dem gleichen Slang geredet wie auf dem Platz nebenan.
Filmemacher Mario Kottkamp und die Bayern-Doku FC Bayern Behind the Legend. Ab heute auf Amazon. Das ganze Interview hört ihr bei Sprenger spricht, Media and Sports im Podcatcher eurer Wahl oder natürlich bei meinsportpodcast.de.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Wolfsburg kickt ab 18:45 und die Bayern ab 21 Uhr in der Champions League. Außerdem steht Barca bei Dynamo Kiew und der Siegpflicht. Auch vielleicht um ein Argument zu bringen, dass Xavi dann aus der Wüste doch nach Katalonien zurückkommt. Ja, und bei Man United, da gucken alle beim Spiel bei Atalanta darauf, ob CR7 vielleicht auch mal nach hinten arbeitet.
Ach, Thomas Tuchel hofft, dass bei Chelsea in Malmö wieder die Null stehen wird und Juventus hofft, auch gegen Zenit das Champions League Gesicht zu zeigen. Da hätten sie mit einem Sieg dann auch das Achtelfinale erreicht. In der Liga hinken sie dagegen 16 Punkte hinter Spitzenreiter Napoli hinterher.
Ja, das hässliche Serie A-Gesicht, da schwimmen sie hinterher. Vorwegschwimmen will Florian Wellbrock, wir haben gestern drüber gesprochen, zum Start der Kurzbahn-EM im russischen Kasan. Die ersten Vorläufe, die starten um 8 Uhr und um 16.30 Uhr folgen die Halbfinals und die Finals. Außerdem geht der Billie Jean King Cup in Prag weiter. Zum Start verloren die Deutschen ja gegen Tschechien.
Und heute müssen Kerber und Co. nun gegen die Schweizerinnen um Olympiasiegerin Belinda Bencic ran. Nur die Sieger jeder Dreiergruppe ziehen ins Halbfinale des wichtigsten Teamwettbewerbes im Frauentennis ein.
Und darüber halten euch natürlich die Kollegen vom Sportradio Deutschland ganz aktuell auf dem Laufenden. Alle 15 Minuten gibt's da frische News und ganz viele Experten aus dem meinsportpodcast.de Universum hört ihr da auch. Natürlich im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
Und wir sind morgen früh, 7.07 Uhr selbstverständlich, wieder an eurer Seite im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de.
Und da haben wir Sport für die Ohren rund um die Uhr für euch. Klickt euch einfach mal durch. Bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.